bonjour.
Hallo.
Danke. Ja, habe ich mir fast gedacht, so wie Sie ausgestattet sind. Können Sie nur so sein. Kommen Sie rein.
Ausgerüstet mit Mikrofon und Aufnahmegerät stehe ich in der Tür des deutsch-französischen Zentrums in Aix-en-Provence. Christine, die Leiterin des deutsch-französischen Wirtschaftsclubs, bittet mich herein. Ich bin vor kurzem nach Südfrankreich gezogen mit meinem französischen Mann und unserer gemeinsamen Tochter. Und ich möchte wissen, wie es anderen Deutschen hier ergangen ist. Wie sind Sie hier angekommen und warum?
Kennen Sie die Räumlichkeiten hier schon?
Gar nicht. Also ich habe mich in einen Franzosen verliebt, schon vor über 30 Jahren. Und das war der Auslöser, dass ich dann eben nach dem Studium sofort nach Frankreich auch gegangen bin. Was mich am Anfang sehr gestört hat, dass die Leute dann immer gleich sagten, ja, und woher kommt sie denn und so weiter. Teilweise gab es dann auch so Sprüche wie Heil Hitler und so weiter. Und das war wirklich sehr, sehr hart für mich. Damals gab es eben diesen Ausländerhass ein bisschen vielleicht noch mehr gegenüber Deutschland. Man muss auch sich das ins Gedächtnis nochmal rufen, dass ich mit in 1988 schon nach Frankreich gegangen bin. Das heißt, die ganze Öffnung, was Europa betrifft und so weiter, war gerade am Anfang. Man konnte nur arbeiten, wenn man Aufenthaltsgenehmigung hatte. Aber man bekam eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn man eine Arbeit hatte. Es war also wirklich sehr kompliziert. Und dann am Anfang war auch die Aufenthaltsgenehmigung nur für 6 Monate und war dann eigentlich schon ausgelaufen, bevor ich es eigentlich bekam. Ich habe einige Briefe an die verschiedenen Präsidenten damals auch geschrieben. Ja, habe auch immer Antwort bekommen und oft wurde dann auch die ganze Prozedur dann beschleunigt dadurch.
Das Arbeiten im EU-Ausland ist sehr viel einfacher geworden. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit besagt, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, in anderen europäischen Mitgliedstaaten zu arbeiten, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen wie die Angehörigen des jeweiligen Staates. In Südfrankreich leben inzwischen so viele Deutsche, dass Christine, die neben ihrem Vollzeitjob noch Yogalehrerin ist, einmal in der Woche einen Yogakurs auf Deutsch gibt.
Okay, dann fangen wir an. Setzt euch auf den vorderen Rand der Yogamatte. Schließt dann die Augen. Streckt die Arme nach hinten entlang den Ohren über den ganzen Körper.
Nur 30 Kilometer trennen die beschauliche Stadt Aix-en-Provence von der wuseligen Metropole Marseille. Der Kontrast könnte größer kaum sein. Aix ist beliebt bei Touristen, bürgerlich und behütet. Marseille, geprägt von Einwanderung, großen Unterschieden zwischen arm und reich, auffälligem Wohnraum, Umweltverschmutzung. Aber auch offenherzigen, redseligen Bewohnern, atemberaubender Schönheit, einer einzigartigen Felsenküste, der Lage am türkisfarbenen Mittelmeer, einer malerischen Altstadt und dem idyllischen alten Hafen.
Diese Sonne und dieses Licht ist wirklich unbeschreibbar in Marseille, das kann man nicht anders sagen. Es macht einem warm ums Herz. Es ist ganz hell und schön einfach. Viele alte Häuser, sehr verschachtelte kleine Straßen und Gässchen. Das Meer, also eine schöne Lebensqualität einfach, finde ich, dass man abends lange draußen sein kann. Der Sommer unglaublich lange dauert. Es ist halt irgendwie alles darauf ausgerichtet, draußen zu leben und draußen zu sein.
Tina kam vor 13 Jahren als Ergotherapeutin aus Hamburg für ein Praktikum hierher und blieb.
Ich fand es unglaublich aufregend. Erstmal, ich kam in Marseille an, ich habe so gut wie kein Französisch gesprochen. Das war wirklich sehr schwierig, auf jeden Fall der Einstieg. Ich sah das als bisschen verlängerten Urlaub mit ein bisschen ernsthaftem Hintergrund an, aber nicht. Es war für mich nicht anfangs die Idee, hier zu bleiben.
Ich war immer schon gerne im Ausland, auf Reisen, im Urlaub und habe beobachtet in meiner Kindheit, dass meine Eltern und alle Freunde das ganze Jahr lang sich immer freuten auf die Urlaube im Sommer, an Ostern, Weihnachten. Dann habe ich mir gedacht, dann geh doch gleich und wohn dort, wo die anderen Leute Urlaub machen. Und da habe ich mir Marseille ausgesucht.
Ich fand die Mentalität unglaublich angenehm, am Anfang zumindest. Ziemlich chaotisch. Also gerade Marseille ist eine ziemlich chaotische, laute Stadt, was ich anfangs ganz, ganz angenehm fand und einen guten Kontrast geboten hat zu Hamburg. Also wobei Hamburg ja auch ziemlich multikulturell ist, aber Deutschland ist sehr viel geordneter. Da habe ich mich selber besser wiedergefunden als in so ganz, ganz, ganz geordneten Verhältnissen.
Was kann ich nicht sagen? Sie ist tapper, ne? Sie sind blond. Sie ist tapper.
Marseille-Mentalität ist schwierig, weil es gibt hier ganz viele verschiedene Gruppen von Leuten. Es ist ja eine Einwandererstadt, das heißt, je nach Herkunftsland haben die Leute eine andere Mentalität. Und das ist ja auch überhaupt übrigens im Gegensatz zu Deutschland kein Problem, jemanden zu fragen, wo er herkommt. Das wird nicht als Rassismus wahrgenommen, sondern als ein Interesse daran, wo man herkommt. Das ist oft die erste Frage, na, wo kommst du denn eigentlich her, um einordnen zu können, wie der andere so ein bisschen drauf ist. Ansonsten würde ich sagen, ist die Mentalität über alle Gruppen hinweg gesehen ein bisschen lockerer als in Deutschland. Man ist nicht so verbissen an irgendeiner Sache dran, kann eigentlich mit allen Leuten auf der Straße ein Gespräch anfangen, ohne dass man komisch angesehen wird.
So. Jan ist selbstständiger Architekt. Da er schon früh wusste, dass er im Ausland leben will, hat er in Deutschland und Frankreich studiert. Nach Abschluss seiner Ausbildung ließ er sich dann 2006 in Marseille nieder.
Ja, eigentlich wollte ich nach Spanien. Da gab es zwar eine Abmachung zwischen den Universitäten, aber die Plätze waren besetzt. Italien wusste ich schon, dass die Krise haben. Das war damals schon so, dass es unmöglich ist, dort zu arbeiten. Und Spanien kam ja ein paar Jahre später dann auch mit der Krise dazu. Insofern habe ich dann schon das richtige Land ausgewählt. Also ein paar Hürden gibt es schon, die Sprache und so, man muss sich irgendwie in die Kammern eintragen. Aber ansonsten konnte ich hier einfacher loslegen als Architekt als in Deutschland, wo ich noch x Zulassungsprobleme mehr gehabt hätte. Also das ist, im Gegenteil, hier hat man noch nicht mal nach meinem Diplom gefragt. Das liegt aber auch daran, dass ich ein deutsches Diplom habe. Da hat man schon mal so einen Vertrauensvorschuss hier.
Ich besuche Jan in seinem Büro in einem Gründerzeitgebäude aus dem späten 19. Jahrhundert. Hier gibt es noch einen dieser schönen Fahrstühle aus geschwungenem Eisen, wie man sie in Paris häufig findet. In Marseille sind gut erhaltene historische Bauwerke eine Seltenheit, obwohl es sich um eine der ältesten Städte Frankreichs handelt. Teile der Innenstadt und auch der Außenbezirke sind von stark heruntergekommenen Gebäuden geprägt. Im November 2018 stürzten 3 Wohnhäuser im Stadtzentrum ein und begruben 8 Menschen unter sich.
Grundsätzlich ist die Bausubstanz sehr schlecht. Im Vergleich zu Deutschland, auch die Ausführungsqualität bei Neubauten ist schlecht. Die Mieten sind sehr teuer, das sind Renditeobjekte, das heißt, die Besitzer investieren herzlich wenig in die Renovierung und Instandhaltung. Aber der Druck ist groß, weil viele Leute hier wohnen, die keinen festen Wohnsitz haben, keine Papiere haben oder eine schlechte wirtschaftliche Situation, die sich zufrieden geben mit Kleinstwohnungen in schlechtem Zustand. Und leider, und das ist jetzt hier ja nicht zum ersten Mal passiert, kommt das regelmäßig vor, dass eine Decke einstürzt oder ein ganzes Haus einstürzt.
Die schlechte Bausubstanz ist nicht die einzige Schattenseite, die Neuankömmlinge in Marseille entdecken. Die Ergotherapeutin Tina, die anfangs so begeistert war, fing an, die Stadt mit anderen Augen zu betrachten, als sie Kinder bekam.
Es gibt halt einfach kaum Spielplätze, es gibt wenig Grün. Es ist keine sehr natürliche Stadt. Wenn man Natur möchte, muss man rausfahren aus der Stadt, was wir dann auch dauerhaft, also oder ganz oft gemacht haben. Und das war einfach irgendwann nervig, finde ich. Oder man muss unglaublich aufpassen auf die Kinder. Man kann halt nicht. Ich glaube, es gibt wenige Städte, die ich kennengelernt habe, wo viele Bauarbeiten einfach zum Beispiel nicht beendet werden und abgesägte Metallstangen einfach noch aus dem Boden ragen, wo man dann als Mutter irgendwann einfach nur noch Sorgen hat, dass ein Kind sich da irgendwas drauf aufreißt.
Martina ist mit ihrem Mann und den gemeinsamen Söhnen nach Gignac-la-Nerthe gezogen. Eine Ortschaft mit 9000 Einwohnern, umgeben von Weinbergen und Olivenhainen, 15 Kilometer von Marseille entfernt. Die Entscheidung, aufs Land zu ziehen, treffen auch viele deutsche Großstädter, wenn sie Kinder bekommen. Für Tina bedeutet die Familiengründung jedoch auch die Entdeckung des französischen Kinderbetreuungssystems. Sie nahm sich nach der Geburt des ersten Kindes 1,5 Jahre Elternzeit, was in Frankreich sehr ungewöhnlich ist.
Noch 2 oder 3 Monate nach der Geburt wird wieder angefangen zu arbeiten. Das Kind ist dann schön bei der Tagesmutter oder in der Kita oder wenn man einen Platz bekommt. Genau. Es wird immer sehr schön in Deutschland geredet, finde ich. Das heißt, immer in Frankreich kann man unglaublich toll seine Kinder unterbringen und das stimmt nicht. Also ich finde es immer sehr erstaunlich, dieses Bild in Deutschland, was von Frankreich gemacht wird. Es ist einfach schwer, sowieso einen Platz zu bekommen. Eine Tagesmutter ist unglaublich teuer dazu noch. Und man hat einfach, also doppelt Arbeit einfach, finde ich. Wenn man nach 2 oder 3 Monaten wieder anfängt zu arbeiten, ist es einfach, es muss heftig sein. Dazu einfach ein Baby, wenn es noch so klein ist, könnte ich nicht so klein weggeben.
3 Monate ist ja gar nichts. Es ist für Mutter natürlich schon so ziemlich schwierig, das Kind dann so abzugeben. Und im Endeffekt hat man dann eigentlich immer die stressigen Zeiten des Kindes sozusagen. Das heißt, in der Früh schnell, schnell und am Abend, da ist das Kind dann auch müde. Im Endeffekt ist es dann halt das Wochenende, ja. Und wenn die Kinder dann in der Schule sind, muss man vielleicht auch noch ein bisschen Hausaufgaben mit ihnen machen und so. Es ist, die Frauen haben 3 Jobs. Also die Arbeit, dann haben sie die Kinder und dann haben sie den Haushalt noch. Natürlich helfen die Männer, bringen die Kinder dann vielleicht in die Schule und so. Manche helfen auch vielleicht mehr, ja. Aber ich denke schon, der Großteil der Frauen haben schon wirklich, leisten einiges in Frankreich.
Die Wirtschaftsexpertin und Yogalehrerin Christine hat mit ihrem französischen Ehemann 2 Töchter in Frankreich großgezogen. 5 Monate nach der Geburt des ersten Kindes fing sie wieder an zu arbeiten. 2 Monate später, als das in Frankreich die Norm ist. Aber sehr viel früher als in Deutschland üblich.
Ich hatte am Anfang schon Schwierigkeiten damit, wieder mit der Arbeit anzufangen, weil ich meine, aus damals war es auch noch so, vor 22 Jahren, wenn man als Frau gearbeitet hat, also nicht in Frankreich, aber in Deutschland, war man halt schon ein bisschen so die Rabenmutter. Und da habe ich dann schon ein bisschen auch von deutschen Freundinnen und auch von meinen Eltern weniger, aber trotzdem schon irgendwie gespürt, ja, wieder arbeiten und das Kind dann abgeben und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, nachdem es wirklich hier gang und gäbe war, war das dann eigentlich auch ganz normal, auch gut organisiert.
Die Kinder fangen ab 3 Jahren die Vorschule an oder beziehungsweise wie in Deutschland halt den Kindergarten, wobei das schon sehr schulisch vonstatten geht. Die Kinder fangen morgens 8:30 an und es geht bis 16.30 Uhr, wobei dann Mittag gegessen wird in der Schule und danach gibt es Mittagsschlaf, zumindest das erste Jahr noch der École Maternelle. Also mittwochs ist keine Schule, das heißt, es ist eine 4-Tages-Woche, aber es ist schon ziemlich anstrengend für die Kinder, den Tag durchzustehen. Mein Sohn sagt zum Beispiel, der Kleinste, der ist jetzt gerade im ersten Jahr in der Maternelle, dass er schon arbeitet. Und das ist ein ganz schlimmes Wort. In der Schule wird ja dieses Wort benutzt, je travaille. Ne, ich habe das und das heute gemacht, gearbeitet in der Schule. Und das sagt er auch schon, da stellen sich alle Haare bei mir auf. Ich hätte es lieber, dass er so mir sagt, ich habe gespielt und ich habe sonst was gemacht.
Die Franzosen gehen ja davon aus, dass jeder die gleichen Chancen haben muss. Sie haben eigentlich in der gleichen Klasse jetzt Schüler, die vielleicht Niveau haben von Sonderschule. Ich betreibe es jetzt mal ein bisschen. Oder auch Spitzenbegabte, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht ihr Abitur dann mit 1,0 machen. Das heißt im Klartext, die Guten werden nicht gefördert, weil man versucht immer die Schlechten hochzupäppeln. Und für die Schlechten ist es auch nicht unbedingt sehr gut, weil das ja halt immer schlecht sind.
Hier muss man in so eine Form irgendwie passen, vom Kleinkindalter wie in der Maternelle. Und die Kinder, die da nicht reinpassen, die haben echt ein Problem. Also es wird dann einfach sehr schwierig für diese Kinder, die Schullaufbahn irgendwie zu überstehen.
Warte, ich muss aufmachen. So, jetzt ist offen. Ja, lauf. Hopp. Bonjour.
Meine eigene Tochter ist 2 Jahre alt Und so froh ich momentan darüber bin, sie in eine französische Kita zu bringen, die abends erst um 18.30 Uhr schließt und es mir und meinem Mann ermöglicht, Vollzeit zu arbeiten, so sehr graut es mir vor der Tatsache, dass sie hier mit 3 Jahren zur Schule gehen wird. Zwar sitzen die Schüler in der Vorschule nicht den ganzen Tag im Klassenzimmer, aber es ist ein Lernziel vorhanden und die Kinder werden von Anfang an nach Leistung beurteilt. Eine Freundin erzählte mir, dass ihr 3-jähriger Sohn nicht mehr malen will, seit er in die Schule geht. Sobald er Papier und Stifte sieht, denkt er an Aufgaben aus der Schule und sagt, das sei zu schwer für ihn. Eine andere Freundin wurde von der Vorschullehrerin ihres Kindes zurechtgewiesen, als sie ihm viel Spaß wünscht. In die Schule gehe man nicht, um Spaß zu haben, sondern um zu lernen.
Un, deux, trois. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bravo!
Viel lieber wäre mir, meine Tochter könnte weiterhin in die Kita gehen, die mich stark an das Freiheitsgefühl meiner eigenen Kindergartenzeit in Deutschland erinnert. Christine berichtet, ihre Töchter seien im französischen Schulsystem beide gut klargekommen. Dennoch kritisiert sie, dass das französische Prinzip der Gleichheit nicht gewährleistet sei. Sie findet,
dass es eigentlich sehr scheinheilig alles ist, weil natürlich wollen sie die gleiche Ausbildung für alle, aber es gibt einfach keine absolute Gerechtigkeit. Auch schon in dem Alter, so Collège, Lycée, also zwischen 12 und 18. Weil wenn sie einfach sich leisten können, irgendwie Nachhilfeunterricht zu geben, da kommen die Kinder natürlich auch besser mit, ja. Die Elitenbildung fängt nicht im Gymnasium an, weil selbst private Gymnasien haben nicht unbedingt immer einen sehr guten Ruf. Die Elitenbildung geht dann los, wenn die Kinder auf die Prépa, Grande École gehen, natürlich nach dem Abitur.
Die Grande École sind Elitehochschulen mit extrem selektiven Aufnahmeprüfungen. Wer einen Platz ergattert, hat hervorragende Karrierechancen. Um sich für die Aufnahmeprüfung einer Grande École vorzubereiten, kann man nach dem Abitur ein 2-jähriges Vorstudium absolvieren, eine sogenannte Classe Préparatoire. Auch dafür gibt es anspruchsvolle Auswahlverfahren. An den Grandes Écoles erwirbt man die gleichen Diplome wie an den Universitäten. Aber der Universitätsabschluss ist sehr viel weniger wert. Denn die Unis stehen allen mit Abitur offen. Und das schaffen aufgrund des einheitlichen Schulsystems viele. Im Jahr 2016 legten in Frankreich 79% des Jahrgangs das Abitur ab, gegenüber 58% in Deutschland. Doch dieses vermeintlich hohe Bildungsniveau hat wirtschaftlich gesehen nicht nur Vorteile.
Ja, also Handwerk macht eigentlich nur jemand, der kein Studium schafft, sozusagen. Das ist immer noch bei den Leuten eben verankert, dass nur die Handwerksjobs machen, die eben den normalen Kursus nicht schaffen. Das heißt, das sind eigentlich die Versager mehr oder weniger. In Frankreich fehlen sehr viele Lehrlinge und so weiter. Dieses duale System gibt es in diesem Sinne nicht.
Christine organisiert mit ihrem Wirtschaftsclub Treffen zwischen deutschen und südfranzösischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Dabei werden Netzwerke geknüpft. Ziel ist es, Deutschen, die sich in Südfrankreich ansiedeln, den Zugang zum lokalen Markt zu erleichtern und Franzosen, die ihre Produkte exportieren möchten, Kontakte zur Verfügung zu stellen. Deutschland mit seiner vergleichsweise guten Wirtschaftsleistung wird in Frankreich häufig als Vorbild hochgehalten. Die hohen Exportzahlen, die niedrige Arbeitslosigkeit, die Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre. Aber Deutschland wird auch kritisch beäugt. Die Altersarmut, der lange fehlende Mindestlohn, die vielen Minijobs.
Die Franzosen sind ein rebellierendes Volk, ja, sind ein sehr individualistisches Volk. Das heißt, erst sieht man mal sein eigenes Wohl, sagen wir mal so, bevor man das Gemeinwohl sieht, ja. Das Problem ist, viele Franzosen, wie auch ich denke, das ist vielleicht auch in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern der Fall, wirklich Europa nur immer als negativ sehen. Also immer so die Angst haben, ihre Autonomie zu verlieren. Dann ist es aber so, also Leute, die jetzt ein bisschen offener sind und auch vielleicht mit europäischen Firmen arbeiten oder deren Kinder irgendwo in Europa studieren, die sind auf alle Fälle überzeugt davon, dass Europa wichtig ist.
finde in Frankreich. Das ist dieses republikanische Ideal, wo man sagt, ein Franzose ist ein Franzose, wenn er hier französische Education genossen hat, wenn er sich mit den Werten identifiziert und die Sprache spricht, unabhängig davon, welche Hautfarbe er hat, welche Religion. Selbst wenn natürlich viele Kritiker sagen, dass das in der Realität anders aussieht, aber das funktioniert vielleicht besser als in Deutschland, wo die Frage der deutschen Identität ja immer so ein bisschen verklemmt behandelt wird.
Mir selbst ist mein Deutschsein in Frankreich viel bewusster. Gegenüber der Entspanntheit der Marseiller fühle ich mich manchmal etwas engstirnig. Ich versuche mich davon inspirieren zu lassen, die Dinge lockerer zu sehen, das Leben zu genießen. Aber so sehr ich Marseille und seine Bewohner ins Herz geschlossen habe, wünsche ich mir, dass meine Tochter auch ein bisschen in Deutschland aufwächst. Christine, Jan und Tina leben schon sehr viel länger in Frankreich und sind hier fest verankert. Keiner von ihnen plant, nach Deutschland zurückzugehen. Wie wirkt sich das auf ihr Verhältnis zur eigenen Herkunft aus?
Ich versuche halt, von den beiden Kulturen das Positive zu nehmen und dann versuchen, das Beste zu machen. Was mich in Deutschland etwas stört, ist so dieses 150-prozentige. Damit habe ich etwas Probleme. Die Deutschen sind schon oft sehr übertrieben korrekt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch angenehm, wenn man weiß, wo es lang geht.
Wir können uns darüber stellen. Dann kannst du gut zuschauen.
Ich fühle mich als Deutscher und fühle mich auch immer hier als Deutscher. Deswegen werfe ich auch Einwanderern in Deutschland nicht vor, dass sie sich nicht komplett assimilieren wollen. Das ist völlig normal, dass man auch seine eigene Sprache liebt und weiter in der Sprache auch Bücher liest oder spricht. Ich bin ja trotzdem auch Marseiller und Franzose und Europäer. Ich finde es cool, möglichst viele Identitäten oder Teilidentitäten zu haben. Und ich denke auch, dass wir ja auf dem Weg sind, also hoffe ich zumindest, zu einem Europa, wo man nicht ständig solche Fragen stellen muss, bist du Deutsch, bist du Franzose, bist du dies, bist du das, sondern sich mehr über die Identität von dem Ort, wo man sich aufhält, identifiziert.
Mit meinen Kindern rede ich Deutsch. Seit der Geburt rede ich ja Deutsch mit denen, beziehungsweise ich rede Französisch, wenn nur Franzosen dabei sind. Ich merke, dass gerade mein älterer Sohn das mittlerweile wie so eine Art Geheimsprache irgendwie nimmt und es total lustig findet und ganz stolz drauf ist und das halt immer gerne mal so mit einfließen lässt, wenn die anderen es halt nicht verstehen drumherum. Ich habe häufiger versucht, ihn mit in die Schule zu geben, mit seinen Cousins zum Beispiel, die im ähnlichen Alter sind. Und dass er einfach mal sieht, wie die Schule in Deutschland ist. Und es war für ihn kein, das fand er überhaupt nicht lustig, die Idee, und meinte halt, nee, also er hat Ferien und Ferien sind Ferien, da geht man nicht zur Schule, und er hat das total verweigert. Deutschland ist halt Urlaub und Urlaub heißt halt, ne, Spaß haben, frei haben, keine Schule haben. Wer weiß, vielleicht geht das ja doch mal. Ich bin sehr gespannt drauf.